Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Manu, ihr hört Insert Moin, heute mit dem zweiten Teil unserer neuen Podcast-Serie Most Wanted Making Desperados 3. Ich habe das Studio Mimimi seit 2018 regelmäßig besucht und habe mich mit den ganzen Leuten, die an diesem Spiel arbeiten, unterhalten. Dieser Podcast soll euch einen Einblick geben, wie Spieleentwicklung in Deutschland funktioniert, wie viele unterschiedliche Aspekte so eine Spieleentwicklung beinhalten, wie viele Menschen daran zusammenarbeiten und was im Detail ihre Aufgabe daran ist. Wir werden jede Folge ein Thema oder eine Person in den Mittelpunkt stellen, sodass ihr am Ende dieser rund 10-teiligen Serie, glaube ich, einen ganz guten Überblick bekommt, was es bedeutet, ein Videospiel von vorne bis hinten zu entwickeln. Heute reden wir mit Bianca Dörr. Bianca ist die Art Directorin des Studios und auch schon von Anfang an dabei. Sie ist natürlich für das ganze Visuelle zuständig. Mit ihr reden wir darüber, was es bedeutet, Art Director für ein Spiel zu sein, wie der Sprung vom feudalen Japan in die Westernwelt von Desperados gelungen ist, warum sie ihre Liebe zu Texturen nicht aufgeben mag und was Eis als Teammotivator für magische Kräfte beinhaltet. Viel Spaß mit dem Interview.
Also ich bin Art Director bei Mimimi Productions. Mein Bereich ist also, dass ich die ganze Planung übernehme für den Art-Bereich. Also mittlerweile nicht mehr alles, ihm wurde jetzt schon ein bisschen was abgenommen. Mhm. Und ich mache Texturen immer noch sehr viel. Also eigentlich bin ich Texture Artist in meinem Herzen. Und genau, im Licht mache ich auch noch sehr viel mit. Also ich habe da meinen Kollegen, den Flo, und wir zusammen machen eben dann auch die Lichtgeschichten, dass wir da auch die ganze Stimmung im Level einstellen und die Farben, wie das ausschauen soll. Mhm.
Und, aber Art Direction ist ja schon ein großer, es betrifft ja eigentlich alles, was wir optisch sehen in dem Spiel, genau, oder? Kann man schon sagen. Also vom hat die Blumenpflanze 3 oder 4 Blätter bis hin zu welche Frisur hat Kate, ist alles dabei, oder?
Eigentlich schon, ja. Also vielleicht nicht so ein Mini-Detail, ich überlasse den Leuten auch viel kreative
Aber theoretisch
Freiheit,
bist du dafür verantwortlich.
Das ist genau das. Also ich sag halt dann, wo was gesetzt wird, ganz blöd gesagt, und ich bestimme den Stil sehr viel mit. Und ich muss halt eben auch darauf achten, dass der Stil konsistent bleibt, dass alles gut ausschaut, dass die Qualität am Ende passt. Mhm. Das ist so der Job des
Art Directors. Die Konsistenz vor allem, oder? Innerhalb der Level.
Ja. Genau, das auch noch. Ja. Dass halt nicht jedes Level ausschaut wie ein eigenes Spiel, sondern dass man am Ende halt wirklich eine runde Geschichte hat, die zusammenpasst und dass es halt schön anzuschauen ist. Mhm.
Genau. Jetzt fängt so ein Spiel ja nicht direkt dann eben schon mit diesen Details an, sondern als ihr dann erfahren habt hier als Team, okay, wir machen Desperados. Da hat man ja sofort auch so ein Bild im Kopf. Mhm. Warst du dann da schon Art Director? Warst du bei Shadow Tactics auch schon dabei?
Ja. Also ich bin eigentlich von Grund auf dabei. Ich bin im Basisteam sozusagen, im Kernteam. Also auch schon in der Uni mit dabei gewesen. Hab da auch
Tinker auch schon mitgemacht.
Genau, also. Tinker war dabei. Sozusagen die Pre-Production von Tinker, weil es hat ja in der Uni schon angefangen. Und war damals eigentlich auch schon Art Director, aber da waren wir halt noch so ein kleines Team, dann war es halt mehr
so. Man hat es halt nicht so genannt.
Ja, genau. Ja, eben. Also ich habe halt das überblickt, das Ganze. Ich habe die Planung viel übernommen, damals auch schon, aber im Endeffekt, das war jetzt nicht so relevant wie heute, sag ich mal. Ja.
In einem kleinen Team kann man relativ schnell als Art Director Entscheidungen treffen. Ich wollte von Bianca wissen, wie sich diese Funktion geändert hat durch das größere Team und das viel, viel größere Projekt und natürlich auch ihre Verantwortung gegenüber dem Team.
Das auf jeden Fall. Also die Verantwortung wächst mit jedem Teammitglied, das dazukommt. Ja. Bei uns ist aber eigentlich ganz schön, also ich habe jetzt nicht die Rolle, dass ich sagen muss jedes Mal so, hey, mach das jetzt so, weil ich will das so, sondern wir haben halt sehr viele Teamentscheidungen. Und selbst, also wenn es jetzt zu gar keiner Entscheidung kommt für irgendwas, sagen wir mal, die Blume soll rot werden und wir können uns nicht drauf einigen, dann sag ich am Ende halt, die wird aber jetzt rosa. Ja, ja. Also ich bin so auf so einer ganz, ganz Mikroebene, da bin ich halt dann die Entscheidungskraft. Aber wir entscheiden, wie gesagt, sehr viel im Team. Es wird über sehr viel immer wieder drüber gesprochen, damit alle zufrieden sind. Jeder soll seinen kreativen Input dazugeben dürfen.
Aber die Leute kommen zu dir, wenn sie spezielle Fragen dann haben.
Also bei Problemen, egal jetzt aus welchem Bereich, wenn Code irgendwas braucht, dann kommen sie auch zu mir. Wenn GD nochmal irgendwas braucht, auch weil ich halt den Überblick behalten muss und die Planung im Blick haben sollte, kommen sie halt erstmal zu mir. Ich weiß ja auch ungefähr, wie ausgelastet jeder ist. Deswegen muss ich dann halt sagen, das geht oder das geht nicht. Aber wie gesagt, es ist viel Teamentscheidung. Aber ja, in gewissen Bereichen muss ich dann sagen, ja oder nein.
Ja, jetzt habt ihr die Desperados-Lizenz bekommen und dann war das ja für euch als Team so, okay, cool, unser nächstes Spiel wird ein Western-Spiel. Das war ja dann gleich klar, das Bild.
Genau.
Was ging dir da als Art Director dann auch durch den Kopf? Weil du wusstest ja genau, okay, die Entscheidung habe ich jetzt so nicht mitgetroffen. Jetzt wissen wir, was wir machen als nächstes. Hast du da gleich Angst, Sorge oder Vorfreude gehabt? Also man ist ja da schon auf einmal so wow, okay, das nächste Spiel ist jetzt nicht mehr Japan, sondern wir müssen uns komplett umstellen?
Also Sorgen nicht direkt. Man hat immer die Sorge, dass man es vielleicht nicht hinbekommt und die Qualität
das hat man wahrscheinlich nicht erreicht. Immer, oder?
Genau, ja. Aber also ich habe wegen dem Setting jetzt, dass wir es nicht hinkriegen oder dass ich jetzt persönlich damit nicht umgehen kann, eigentlich gar keine Sorgen gehabt. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der super Western-Fan, aber ich finde, es ist ein cooles Setting und eine coole Genre.
Man muss es ja persönlich nicht mögen, um da coole Dinge zu machen, oder?
Kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe Genres, mit denen könnte ich gar nichts anfangen. Jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Kriegsspiel machen würden.
Kommandos oder so.
Ja, ganz ehrlich, also Kommandos wäre für mich ein bisschen ein Problem, weil wie jetzt ein Maschinengewehr ausschaut, das ist mir dann ehrlich gesagt egal. Ganz hart gesagt. Aber ich kann mir aus jedem Ding irgendwas rausziehen, was mir Spaß macht, das auf jeden Fall. Und deswegen war es bei Desperados auch gar kein Thema. Es war so, oh, Western, nee, da kann man coole Sachen mitmachen.
Und da ist aus einer professionellen Sicht dann auch reizvoll, würde ich mir vorstellen. Fall, oder? Dass man sagt, cool, da hat man viele, viele Möglichkeiten, viele schöne Bilder vor allem auch.
Ne, es gibt ja auch viele Western, wo man sich Inspiration rausziehen kann. Da haben wir auch dann, wir hatten mal einen Filmabend gemacht, um dann zusammen ein bisschen zu analysieren, was macht denn moderne Western aus oder auch die klassischen Western. Und ach, das wäre jetzt ein cooles Setting oder das wäre was Interessantes. Also da haben wir dann auch zusammen ein bisschen recherchiert, dass man halt gleich so eine Vorstellung hat und bekommt, was man eigentlich machen möchte. Und durch Desperados, durch die vorherigen Teile, hat man dann auch nochmal ein klareres Bild, in was für eine Richtung
wir gehen. Ja klar, wenn man mit einer Lizenz arbeitet, hat man ja auch schon gewisse Charaktere, die auch einen gewissen Look haben müssen.
Genau, das auch. Ja.
Aber was waren denn so die ersten Schritte? Also wie geht man denn da vor? Du musst ja dann erstmal mit deinem Team definieren, wie sieht es aus? Also die Concept Artists, sind es dann die ersten, die damit anfangen? Oder wie sieht so dieser Prozess aus, aus deinem Bereich?
Also wir haben so angefangen, dass wir uns erstmal die alten Teile angeschaut haben und ein bisschen analysiert haben, was macht denn Desperados eigentlich aus? Also ist es jetzt, ist es mehr ein realistisches Game? Ist es nicht so realistisch? Ein bisschen den Stil analysiert, die Stimmung versucht einzufangen. Ist es traurig? Ist es fröhlich? Ist es total dunkel, dark, düster, halt, also einfach mal dieses Grundgefühl dafür zu kriegen, was das Spiel eigentlich ausmacht. Und das haben wir alles gemeinsam gemacht. Ich glaube, danach haben wir uns dann überlegt, ach genau, ich glaube, dann sind wir weiter zu, wie schaut denn der Stil eigentlich aus? Und haben dann eine...
So Eckpfeiler.
Genau, haben Eckpfeiler aufgestellt, was ist das Grundprinzip vom Stil? Und haben dann eine Map von Desperados 2, glaube ich, war es, komplett nachgebaut.
Um einfach mal zu gucken, wie fühlt sich's an.
Ja. Wie kriegen wir die? Also wir wollten nämlich auch sehr, sehr originalgetreu bleiben. Wir wollten viel von den alten Desperados einfangen, aber das halt wirklich vom Detailgrad so hinbekommen, alles aber in 3D mit drehbarer Kamera und alles, was einem ja dann vor neue Probleme stellt.
Das vergisst man immer, dass das früher gar nicht war.
Ja, eben, genau. Und es war auch interessant rauszufinden, wie die halt damals vorgegangen sind, weil die haben ja diese Maps, die sie auch teilweise dann vorrendern in 3D und halt 3D-Modelle bauen und alles und dann wird drüber gepinselt. Das konnten wir natürlich nicht machen, weil die Kamera ja drehbar sein muss. Und dann haben wir
trotzdem versuchen, diesen Look irgendwie einzufangen.
Genau, ja. Und wir wollten es eben so nah dran halten, wie es nur geht eigentlich. Damit die Leute es wieder erkennen können und sich freuen und sich denken, oh ja, cool, das schaut aus wie damals, nur in modern.
So habe ich mir immer vorgestellt.
Genau, ja.
Aber genau dieses Gefühl will man noch einfangen, oder?
Ja, genau.
Dass das Desperados 3 jetzt oder euers Prequel sich so anfühlt, wie wir es eigentlich in Erinnerung haben.
Genau, ja. Also das ist uns immer sehr wichtig, dass die Leute halt dann diesen Nostalgie-Flair nochmal mitbekommen. Halt. Und deswegen haben wir dann diese Map nachgebaut und dann versucht, unseren eigenen Touch noch reinzukriegen. Wir haben es dann ein bisschen aufgebrochen durch so ganz leichte, handgemalte Elemente, damit es einfach wieder wir sind, halt, weil wir wollen immer uns auch in das Spiel mit einbringen, ja, natürlich. Ja. Genau. So sind wir dann, ja, und so kamen wir dann auf den Stil so nach und nach eigentlich. Und Concepts gab es dann später eher für Assets, für die ganzen Locations, die wir dann uns überlegt hatten, was wir da für Assets hinsetzen.
Also wie ist die Stimmung dieser...
Genau, ja.
Da werden dann die Stimmung dieses Sumpfgebiets oder so? Dafür braucht man dann Konzept.
Ja, da werden dann die ersten Moods erstellt, dass man einfach mal so grob die ganze Stimmung so einfangen kann und fühlt.
Ja, aber für jetzt die ersten Schritte, fängst du dann an zu sagen, ich zeichne jetzt einfach mal die Kate oder ich illustriere die oder ich sammle mir Sachen raus irgendwoher mit Inspirationsquellen? Also präsentierst du dann dem Team so deine Vision? Arbeitet ihr das als Team? Legt ihr euch da irgendwie fest?
Wir machen das schon mehr als Team. Also ich selber mache eigentlich gar kein Concept Art. Ich kann zeichnen, aber ich überlasse es lieber dem Lukas, der ist unser Concept Artist, der kann das sehr gut und er macht das sehr hübsch.
Aber du sagst ihm dann eben.
Ja, also wenn ich eine Vision habe oder wenn wir uns gemeinsam die erarbeiten, das ist meistens der Prozess, dass wir gemeinsam sagen, wir wollen es so und so. dann wird es an ihn weitergegeben und dann macht er halt den Mut dafür oder die, wie gesagt, die einzelnen Asset Concepts. Was auch sehr viel immer vorausgeht, ist, dass Story viel vorgibt, also dass der Hambo dann die Story anfängt zu schreiben oder auch für Charaktere dann so Character Sheets erstellt und dann haben wir halt ein klareres Bild, wie ist der Charakter, wie ist sein, wie ist er, wenn
durch
er
sein Background lustig
ist, so. Genau, wir haben die Background Story, genau. Bei den Charakteren jetzt selber, also für einige hatten wir schon die Vorlage von den alten Desperados, für die neuen haben wir dann halt einfach uns selber was ausgedacht. Da gab es auch viele verschiedene Ideen für Charakter. Wir hatten auch mal so einen Lasso-Schwinger mit drin, der hat es dann nicht reingeschafft. Wir hatten dann ein bisschen coolere Ideen noch. Und genau, und die stellen Story dann halt vor und dann kann Lukas ein Konzept machen dafür. Genau, und dann wird in Gruppen nochmal besprochen, ob die Vision erreicht ist, ob das Konzept gut ist oder ob man nochmal drüber gehen muss und ob man iterieren muss. Das ist so der Prozess dann eigentlich.
Ist es dann sehr viel Bauchgefühl einfach, wo du dann sagst, irgendwas stimmt da noch nicht? Oder kannst du wirklich jetzt auch schon so präzise konkretisieren? So, nein, das ist nicht unser Stil, weil... Oder das ist nicht, das passt nicht zum Spiel.
Beides. Es kommt immer drauf an. Also klar, wenn ich jetzt eine Textur sehe oder irgendwas, das im Spiel steht, und ich sehe halt ganz klar, das ist nicht unser Stil, kann ich genau sagen, das ist das, was noch nicht stimmt. Wenn jetzt so ein Charakter vorgestellt wird, dann ist es mehr ein Bauchgefühl, weil wenn der, ob der jetzt wild ausschaut oder lieb, das ist ja was, das sieht man und das spürt man eher so ein bisschen und dann kann man halt sagen, nee, das ist noch nicht ganz richtig, weil... aber es kommt immer drauf an, also es gibt auch Sachen, da kann man ganz konkret sagen, das stimmt nicht, weil das jetzt das schaut nicht wild aus, weil die Haare sind nicht verbuschelt oder sowas, aber es ist bei uns eine sehr große Mischung, also man hat auch viel Bauchgefühlentscheidungen.
Und on the fly auch wieder so Änderungen
ständig, genau,
oder? Also ich habe eben gerade mitgekriegt, dass Mo gesagt hat, als die Synchronstimme dann kam für einen Charakter, dass dann nochmal das Design eigentlich umgebaut werden musste, weil sie zu tiefe Stimme hatte eigentlich für das, wie ihr euch sie vorgestellt hatte,
oder? Ja, das kann gut sein. Also da war ich im Prozess nicht ganz involviert, deswegen weiß ich nicht hundertprozentig. Ich weiß nur, dass irgendwann die Storyleute zu uns kamen und gesagt haben, wir wollen, dass es die älter ist.
Genau, es ging ums Alter.
Genau, gleich, und dann haben wir sie älter gemacht. Ja. Aber es hat auch besser zu ihr gepasst. Weil wir haben mit ihr eh immer so ein bisschen Probleme gehabt. Wer ist sie eigentlich? Wie soll sie ausschauen? Und so wie sie am Anfang war, hatten alle ein bisschen Probleme. Und ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung, dann nochmal das Alter zu ändern.
Wie sieht denn so dein Tagesablauf aus? Beschreib doch mal so ein bisschen, wie dein ein typischer Tag aussieht. Er hängt natürlich stark von der Phase wahrscheinlich
ab. Ja, total, ja. Typischer Tag. Chaotisch oder nicht chaotisch? Ja, es gibt solche und solche. Oft weiß ich schon ungefähr, was ich machen muss. Wenn ich es nicht weiß, dann schaue ich in unser Planungsprogramm. Und dann setze ich mich hin und mache meine Programme an. Meistens ist es Substance Painter, weil ich da meine Texturen mache und fange da an zu texturieren. Und meistens kommt es dann vor, dass irgendwer kommt und sagt, hey, müsst ihr jetzt ein Meeting halten? Oder hey, was brauchen wir in dem Level eigentlich noch? Oder hey, haben wir das Asset schon? Also wird mein Tag oft sehr zerstückelt durch Fragen, die entstehen, was ja normal ist, weil wer soll es sonst sagen, außer mir, ich bin ja der Art Director oder die. Und dann arbeite ich da so vor mich hin, mache meine Texturen, gucke sie mir im Spiel an, ob sie passen, beantworte Fragen, delegiere ein bisschen Zeug, helfe irgendwo, wenn halt Hilfe gebraucht wird. Und am Abend gehe ich nach Hause.
Aber so Texturen ist das, was wo dein Herz irgendwie drin ist? Weil das klingt irgendwie so... Einerseits Art Director und andererseits aber eben Texturen. Das klingt so irgendwie nach kleinster Bauteil und übergreifendster Bauteil. Also ist das so ein spezielles Gebiet, das jetzt, dass du dir ausgerechnet die Texturen so magst und woher kommt das?
Also ich liebe Texturen machen, das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich finde auch, also mir, ich persönlich, ich finde, dass Texturieren und Art Direction schon groß zusammenhängt, weil eine Textur ja viel über den Stil und den Look aussagt einfach. Deswegen, ja, also ich finde, es hängt irgendwie zusammen. Wahrscheinlich nicht für jeden, aber wie gesagt, das ist für mich persönlich einfach, das hängt irgendwie zusammen und das funktioniert ganz gut.
Aber es klingt nach so einem Task, den man eben gut delegieren könnte.
Eigentlich schon, ja, aber ich hänge da halt wirklich sehr dran. Mir macht super viel Spaß und dadurch kann ich auch viel den Stil bestimmen und dadurch fällt es mir auch leicht, der, sag ich mal, Art zu directen, weil ich bestimme ja, wie es ausschaut. Ja. Also muss ich niemandem sagen, wie es auszuschauen hat, sozusagen. Und woher kommt es? Also eigentlich war es total durch Zufall. Ich wollte eigentlich Concept Artist werden. Und im Studium war das dann aber irgendwann so, wir haben das mit einem 3D-Spiel machen wollen und dann braucht man ja für jeden Bereich jemanden, der das halt kann. Und ich glaube, wir haben irgendeine Testszene mal ausprobiert, irgendwas gemacht. So, wir hatten damals so eine Idee für ein düsteres Horrorspiel im Kopf und wollten das umsetzen. Und dann habe ich mal so einen Raum texturiert und total dreckig gemacht und eklig und da lief Sachen von den Wänden runter und alles. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe mich da so drin verliebt, dass ich es einfach dann weitergemacht habe. Und dann habe ich mich halt spezialisiert.
Das ist halt dein Zugang zum Direction dann.
Ja. Genau, und dann bin ich da, also Director war ich ja vorher auch schon, oder damals noch Lead-Artist, haben wir es ja genannt. aber genau, und dann kam ich halt dazu.
Aber es ist, glaube ich, bei eurer Firmengröße auch, also weil ich jetzt bei jedem, mit dem ich gesprochen habe, irgendwie mitbekommen und bei jeder hat noch so ein kleines Steckenpferdchen. Mhm. Also so, dass der Dom zum Beispiel noch die Soundprogrammierung macht oder sowas.
Ja, voll, ja. Es kommt ja halt daher, weil jeder war ja Handwerker früher.
Wir sind ja immer noch Handwerker, machen,
genau. So, und jeder hatte eben seinen Handwerkerbereich. Ja. Ich habe Texturen gemacht, Dom hat viel, also bei Grounded damals Sound gemacht, lustigerweise noch. Dann hat er später programmiert. Mo war schon immer Game Designer und dann hängt man auch irgendwo dran. Man hat schon immer
hat
das halt
Erfahrung
mitgemacht.
Ja dann auch
genau.
Einfach, ja.
Und jetzt, wo wir halt größer werden, jetzt wird der Bereich immer kleiner, den man so gern gehabt hat. Was ein bisschen schade ist manchmal, aber ich glaube, ganz verlieren wird man es nie. Und ich würde auch durchdrehen.
Ja, und wenn man da auch, manchmal braucht man ja auch so Ausgleichsarbeiten.
Ja, total.
Also ich kann mir vorstellen, beim Texturen machen kannst du auch abschalten, oder? Im Vergleich zu einem Meeting, wo du definieren muss, wie die Klamotten von Kate aussehen oder sowas.
Genau, ja. Ja, ist wirklich so. Also kreativ sein ist mein Leben irgendwo. Ich bin immer kreativ. Ich muss kreativ mich ausleben können. Und deswegen ist Texturieren einfach super. Und wenn ich jetzt nur stumpf vor Hansoft sitzen würde und Sachen planen und Tasks durch die Gegend schieben, dann würde ich auch bekloppt werden. Deswegen ist es schön, wenn man noch den Ausgleich hat.
Ja. Was sind so die Herausforderungen gerade in der Phase, in der ihr steckt, für dich, für deinen Bereich?
Die Menge an Texturen zu bewältigen, die wir noch vor uns haben.
Also einfach, ihr seid jetzt gerade so in dieser Vor-Beta-Phase. Also ihr macht den Polish für die Beta, also die Version, die dann halt mal gezeigt wird auch.
Genau.
Das heißt, ihr habt schon eigentlich jetzt so eine Polish-Phase, oder? Für die ganzen Level aus eurem Bereich.
Zum Teil schon, auf jeden Fall. Also wir werden hoffentlich noch mal Zeit haben, noch ein bisschen alles geiler zu machen und mehr zu polishen. Aber jetzt ist es schon so, dass wir sagen, das, was jetzt passiert, sollte ein fertiges Spiel werden und so soll es am Ende auch die Qualität dann halt haben. Was danach noch passieren kann, schauen wir mal.
Ja.
Aber das soll jetzt wirklich so das Endprodukt werden eigentlich. Und
also
es
keine Boxen mehr, die irgendwie rumstehen.
Und so, keine Boxen, sollten möglichst schon ein paar Partikel rumfliegen, irgendwo ein paar Blättchen durch den Wind wehen. Alles sollte hübsch ausschauen, schön dekoriert sein, das Licht muss passen. Ja, also eigentlich fast ein fertiges Spiel.
Das sind ein paar Punkte angeschnitten. Also Animationen sind ja auch Art Direction, wie was Partikel fliegt und so weiter. Das fällt alles in deinen Bereich auch, oder? Also du musst dann...
Also ich sag jetzt, der Flo macht der Partikel bei uns. Ich sage ihm jetzt nicht, dass er da Blätter hinmachen soll, sondern er überlegt sich ein Grundding. Und auch das wird oft nochmal im Team ein bisschen gebrainstormt. Wer hat welche Ideen? Was kann jetzt in dem Level noch im Wind fliegen? Oder was kann sich irgendwo noch bewegen?
Aber du musst dann entscheiden, sieht es, passt es zu uns? Ist das stimmig im Kontext?
Ja, im Endeffekt.
Ich meine, das wird er schon auch machen. Aber du nimmst es dann quasi ab als Lead.
Ja, eigentlich schon, genau. Also ja, wie gesagt, bei uns ist viel Teamentscheidung, ist jetzt selten, dass ich da wirklich einen Finger so drauf, das ist alles irgendwo zusammen erarbeitet, aber ich achte halt dann drauf, dass es auch zum Gesamtding passt einfach und dass Flo dann nicht plötzlich irgendwo elektrische Blitze reinmacht, wo eigentlich Wasser hingehört, ganz, ganz blöd gesagt, aber ich nehme es am Ende dann ab, genau.
Sind die Charakter die größte Herausforderung, die zu designen und stimmig zu machen oder eher die ganzen Level? Weil bei euch sind die Level ja schon sehr handgemacht. Nichts irgendwie groß generiert. Da ist ja wirklich jedes Blatt irgendwie handgesetzt.
Also jeder Stein wird da 100-mal angefasst. Das ist wirklich alles noch sehr, sehr viel Handarbeit. Kommt auch wieder drauf an. Also die Levels zu machen ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil man sich so viele Settings in dem Stil überlegen muss und es strengt unglaublich an, zu wissen, wie schaut jetzt eine Wüste in dem Stil aus und dann wieder, wie ist ein riesengroßer Sumpf und wo alles moosig sein muss. Bei Charakteren ist es aber auch oft eine Herausforderung, den wirklich so einzufangen, wie er am Ende ausschauen soll. Vor allem, wenn die Vision nicht ganz klar ist und nicht jeder dasselbe Bild hat, dann wird es sehr anstrengend, so einen Charakter zu machen. Also wir hatten auch einen dabei, der war ein sehr, sehr, sehr langwieriger Prozess, den endlich hinzukriegen. Es kommt immer drauf an. Es gibt Charakter, die fallen einem super leicht. Und dann gibt es Level, die sind so puff, hübsch. Und keiner weiß, wie es passiert ist. Und dann gibt es wieder das andere, irgendwelche Level, die komplett kacke sind bis zum Schluss. Und dann irgendwie erst kurz vor Ende hübsch werden. Und Charakter genauso. Also Ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, was schwieriger ist. Es kommt immer drauf an.
Was fällt denn alles unter Textur? Also ist jetzt das Brautkleid ist eine Textur? Was fällt da alles drunter? Ist alles, was wir auf den 3D-Objekten sehen, zählt als Textur?
Genau. Oder? Ja. Also alles, eine Hauswand ist eine Textur. Mhm. Also die Oberfläche von Kate ist eine Textur. Das Kleid selber ist ein 3D-Model mit einer Textur drauf. Mhm. Im Terrain sind Terrain-Texturen, also Gras, Erde, Matsch, das ist alles eine Textur, die dann zusammengepaintet wird in der Engine. Mhm. Ja, also eigentlich alles, was irgendwie eine farbige Oberfläche hat, hat eine Textur, kann man sagen.
Also alles. Eigentlich alles, was wir sehen, alles. Oder?
Genau, ja, doch. Ja.
Krass.
Ja, ist schon einiges, ja. Da kommt schon viel zusammen. Aber ich habe mittlerweile ja auch Hilfe. Also ich bin ja nicht mehr ganz alleine am Texturieren, was ja gut ist. Und Lukas übernimmt die Charakter zum Beispiel komplett. Da mache ich gar nichts eigentlich für die Charakter.
Also ihr teilt euch das dann schon auch.
Genau, ja. Und wir haben jetzt also externe Aushilfen auch. Zwei Stück, also einer, der texturiert, einer, der modelt. Und genau, ich muss trotzdem noch sehr viel texturieren, aber es teilt sich jetzt immer mehr und mehr auf, weil so, bei so einem großen Spiel kann man nicht mehr alles alleine machen.
Nimm uns doch mal mit in so einen Prozess. Also jetzt, keine Ahnung, das ist jetzt da ein Sofa, was du texturieren sollst und irgendwie ein Sumpfgebiet oder so. Gehst du da raus mit der Kamera? Wie ist da deine Vorgehensweise? Wie texturierst du Sachen?
Unterschiedlich. Also manchmal sehe ich spontan irgendwo was und denke mir, wow, das ist die geilste Wandtextur ever. Und zum Beispiel, als ich in Venedig war, also wenn ich mal im Urlaub ist, sieht man ja auch immer ganz viele schöne Sachen. Und dann habe ich mein Handy oder eine Kamera dabei und mache dann alle Fotos, fotografiere alle Wände und Böden. Und, ja, also wirklich, es ist total toll.
Also wirklich dann so ganz nahe Detailaufnahmen,
ja, genau.
Von irgendwie Steinen.
Ja. Das muss immer sehr
Moos bewachsenen Steine ja. Und so. Okay.
Das muss immer sehr witzig ausschauen, wenn ich dann halt da so stehe und irgendwie so einen Kiesboden gerade fotografiere. Und es gibt wirklich Situationen, da bin ich an einem See und ich sehe einen Stein und der gefällt mir und den fotografiere ich und habe dann meine Referenzen. Oder wenn man halt gerade nicht unterwegs ist, dann hat man das Internet. Google ist der beste Freund von einem Texturierer oder auch gewisse Referenzseiten, die es ja gibt. Und da schaut man dann nach, wie schaut es eigentlich aus. Weil ich kann halt zum Beispiel auch nicht von einem Sumpf jetzt hier Fotos machen, weil wir haben keinen Sumpf leider. Also muss ich mir die Fotos aus dem Internet nehmen.
Und ja, dann klar. Man muss natürlich gucken, wie sieht ein Bayou aus in New Orleans. Ja.
Eben.
Okay, aber dann weiter. Also jetzt mal angenommen, du hast dann so einen Stein und dann hast du jetzt ein 3D-Objekt in eurem Tool, also in Unity. Der liegt dann da so plain da. Der hat ja da noch keinerlei, sieht noch nicht aus wie ein Stein.
Nein.
Ist nur ein Knubbel.
Der ist, ja. Also wir haben den halt als graues Objekt. Meistens fängt das Zeug ja grau an oder in irgendeiner Random-Farbe, die wir uns aussuchen. Der liegt dann da drin, schaut nach einem Ding aus, was grau ist. Und dann lade ich mir das, wie gesagt, in Substance Painter rein.
Also wirklich auch ein Foto oder irgendwas als
Vorlage?
Nee, nicht
mal. Also wir machen ja Materials. Man macht ja diese ganzen Materials erstmal Substance Designer, die man als Vorlage hat, als Preset sozusagen. Wie man sich dann in Painter reinladen kann und dann kann ich da halt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, was Komplexeres, ein Haus habe, dann kann ich die Hauswand mit Beton bemalen und irgendwelche Pfeiler mit Holz und diese ganzen Materials habe ich halt drin, die wir vorher erstellt haben. Je nachdem, was man eben für einen Stil hat, hat man dann Fotoreferenzen dafür gehabt oder man macht es komplett from scratch in Designer mit irgendwelchen Noise und Clouds und was weiß ich was.
Also du nimmst jetzt kein Foto von einer Holzwand, sondern die nimmst du nur als Referenz.
Genau, ja.
Und dann versuchst du die irgendwie nachzubauen und nachzupixeln oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja eher wie eine Pinsel, ist ja eher wie ein Material, was du dann da drauflegst und nicht wie eine Fototapete, oder?
Ja. Nee, nee. Also, schwierig zu beschreiben. Es gibt ja halt verschiedene Herangehensweisen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben ja diesen stilisierten Touch bei uns. Und deswegen haben wir ja als Basis für manche Materialien, zum Beispiel Holz, habe ich eben so eine gepaintete Struktur, wo auch schon beispielsweise so kleine Gaps drin, so Astlöcher und so Zeug halt. Und vielleicht auch ein bisschen Licht und Schatten reingepaintet schon, je nach Stil eben. Und bei uns haben wir ein bisschen Licht und Schatten schon drin, damit man die ganzen Planken auch erkennt, dass die halt dreidimensional wirken. Und das baue ich mir als Material zusammen in Designer dann und dann kann ich es reinladen in Painter und dann kommt es auf das Objekt drauf.
Okay.
Und dann gehe ich halt schrittweise voran, also ich mache dann mein Grundding erstmal und dann habe ich halt mein Haus mit allen Materials, die ich halt da drauf brauche. Und dann fange ich an, nochmal selber ein bisschen reinzupainten, die ganzen Details reinzumachen, irgendwo Abnutzungserscheinungen, ein bisschen Dreck, ein bisschen Moos und dann am Ende schaut es hoffentlich cool aus.
Mhm. Also sind da wirklich alle handgezeichnet? Vom Grundstil her sind die dann schon alle handeditiert?
Viele, ja. Also nicht
zumindest
alle.
Zumindest, dass der Stil halt eingängig ist. Wenn du jetzt sagst, ich möchte eher so einen Comic-Look haben, dann müssen ja die Texturen irgendwie alle auch dazu passen.
Genau, ja.
Und so einen Cell-Shading-Look oder sowas haben. Ne?
Genau. Also je nachdem, man hat ja diesen, also man kann ja einfach per Hand alle Texturen vorzeichnen. Oder mittlerweile gibt es ja Designer, Substance Designer, das nimmt einem auch schon viel Arbeit ab, dass man da drin eben wirklich mit den sogenannten Notes sich dann die Materials erstellt und dann braucht man gar nichts mehr zeichnen, dann hast du wirklich einfach nur noch durch so eine, sozusagen eine Bildmanipulation, erstellst du dann deine, genau, mit Filtern und irgendwelchen Grundnoises, die man da halt hat, dann kannst du dein Material erstellen. Damit kriegt man sowohl realistisch als auch nicht realistisch hin. Und dann, genau, und damit arbeitet man dann halt weiter. Aber man kann eben auch die handgepaint, wirklich komplett handgepainteten Sachen benutzen. Und alles sich selber vielleicht in Photoshop oder Programm nach Wahl eben dann malen und dann zu einem Material zusammenbauen.
Bist du dann auch ständig im Spiel drin, um das dann immer gleich live zu gucken schon, oder?
Ja,
also du bist dann immer direkt Import und guckst und, irgendwas zu grob, zu Übergänge stimmen nicht und so.
Genau, ja. Auch, dass man sieht, ist es zu dunkel, ist es zu hell, erkenne ich alle Details, jetzt kann ich es nicht mehr lesen, weil es ist blöde Farbe. Kommt die Farbe überhaupt gut in dem Level, im Zusammenspiel mit den anderen Häusern, die da drin stehen? Also das ist immer was, was man halt sofort vergleichen muss, ob es passt überhaupt.
Was hast du mitgenommen zwischen Shadow Tactics und jetzt der Erfahrung mit Desperados? Also worauf konntest du aufbauen und wo hast du gesagt, da musste ich mich irgendwie komplett neu umstellen?
Also umstellen war, der ganze Workflow war eine komplette Neuumstellung, weil wir haben von rein Photoshop auf Substance Designer und Painter umgestellt. Also früher in SC hatten wir eben wirklich alles auf Photoshop gemacht, deswegen haben wir da auch viele Normal Maps und Specular Maps zum Beispiel gar nicht erstellt. Die haben wir dann zum Teil so ein bisschen gefaked oder da, wo es halt nötig war, also damit halt Metall glänzt, da haben wir dann halt die Sachen erstellt, die nötig sind, aber eigentlich war alles nur eine Farbe sozusagen. Und das war eine große Umstellung, weil man musste die Programme komplett neu lernen.
Eine komplett neue Software, aber eine idealere, so wie es sich
anhört. Auf jeden Fall, ja, voll. Weil also wir haben jetzt halt, ich habe jetzt halt die Möglichkeit, einfach durch ein paar Klicks alle Maps, die ich brauche, zu erstellen.
Also um bei dem Beispiel zu bleiben, Metall glänzt jetzt dann auch und ist nicht mehr nur eine Farbe, die aussieht, als würde es glänzen.
Genau. Also wir hatten es in Shadow Tactics zum Teil, also Metall war korrekt erstellt, sage ich mal, Holz nicht. Holz hat sich überhaupt nicht im Licht irgendwie verhalten, sondern war einfach nur ein Farb.
Was natürlich wichtig ist, wenn man die Kamera drehen kann, weil die Lichtquelle dann,
weil das macht auch viel Qualitätsunterschiede nochmal aus. Halt. Also je nach Stil, man kann sich auch dazu entscheiden, einfach keine Specular Maps zu machen und dann glänzt halt nichts, das ist auch in Ordnung.
Ja, Specular Maps ist das, wenn
also wie das Licht auf ein Material trifft und reagiert. Das sagt dann, ob es glänzt oder nicht sozusagen. Oder wie viel Glanz drauf ist. Genau.
Das war eine Umstellung auf die
Software. Das war eine Umstellung, ja, voll. Also, aber hat vieles erleichtert auf jeden Fall. Weil es eben durch ein paar Klicks gleich alle Maps erstellt, wie gesagt. Und dann auch ein bisschen besser ausschaut. Aber es war trotzdem ein Prozess, weil man es halt lernen musste und sich viel umstellen musste, mit Photoshop zu arbeiten. Also ich komme von Photoshop her, ich habe damit schon immer gearbeitet. Das war dann einfach easy peasy für mich sozusagen. Mit Painter und Designer war es schon nochmal.
Man merkt ganz ja immer anders. Erst hinterher, dass man, eigentlich war man ja schon gut und schnell in der Art und Weise, aber mit der neuen ist es halt einfach effizienter.
Ja, oder? Voll, total, auf jeden Fall. Also erstmal ein bisschen langsamer, wenn man dann aber drin ist, dann ist es zack. Ja. Also wenn man es dann irgendwann beherrscht, dann geht es auch recht flott eigentlich und einfacher. Also vor allem so Grundtexturen kriegt man viel schneller hin.
Aber das ist bei Game Development wahrscheinlich wie bei jedem kreativen Job immer das der Fall, oder? Dass man sich halt alle paar Jahre auf was Neues umstellen muss.
Ja, total. Das
beim nächsten Projekt wird es wieder Sachen geben, wo du sagst, okay, haben wir damals ganz anders gemacht.
Ja, voll. Also wir hatten auch in ST Umstellungsgeschichten gegenüber Tinker und jetzt hatten wir wieder viele neue Tools, weil die alten nicht richtig funktioniert haben oder sie blöd zu benutzen waren, weil sie die Qualität nicht hingekriegt haben, die wir wollten. Also haben wir wieder viele Sachen umgestellt. Und also das hast du eigentlich in jedem Projekt. Wir werden auch im nächsten Projekt wieder Sachen neu strukturieren und neue Tools benutzen.
Fühltest du dich eingeschränkter im Vergleich zu Shadow Tactics? Weil das war ja komplett eure IP, also komplett eure Welt. Ihr konntet ja alles machen, was ihr wolltet. Und jetzt hattet ihr ja schon auch Vorgaben durch eine Lizenz. War das schwieriger oder war das eher sogar vielleicht leichter? Manchmal hilft ja sogar, wenn man so Restriktionen hat.
Weder noch eigentlich. Also ich habe mich gar nicht eingeschränkt gefühlt. weil wir, also wir wollten uns ja sowieso an den Stil halten von den alten Desperados, deswegen, wir hatten uns ja quasi selber die Restriktionen gesetzt, die aber völlig in Ordnung für mich waren, man braucht ja auch ein bisschen eine Eingriff.
Der bei Shadow Tactics im Endeffekt ja auch irgendwann machen müssen, oder?
Genau, ja. Man muss sich ja irgendwann einfach festlegen und sagen, also mach mal es jetzt halt. Aber das Schöne ist ja auch, dass vom Publisher kam jetzt nie die Ansage, hey, das muss aber jetzt rot sein und nicht blau. Also wir sind da auch sehr kreativ frei gewesen und durften es auch sein und das war halt schön. Deswegen habe ich eigentlich nie mich eingeschränkt oder irgendwas gefühlt.
Ja, eben. Und dass du mit der Welt was anfangen konntest, hast du ja schon auch gesagt.
Eben, genau, ja. Und das dann auch.
Da kann man sich ja dann trotzdem austoben, auch auf kreative Art, ja.
Total, ja. Und wir haben uns ja dann schöne Settings überlegt und coole Assets.
Eben, genau, das wäre jetzt noch so ein Punkt gewesen, dass man denkt, oh, das wäre jetzt vielleicht mein, weil ich dich vorhin gefragt habe, so hattest du Sorge, dass es ein Western ist. Man denkt ja dann erstmal nur so, oh, alles Wüste, alles staubig, alles Sand. Immer das Duell bei High Noon. War das so eine Sorge? Oder du hast gesagt, ihr habt Filmabend gemacht, habt auch gleich irgendwie ein bisschen, wenn ich jetzt so die Level anschaue, die ich jetzt gesehen habe, da ist ja wirklich komplette Farbpalette, sage ich jetzt mal, dabei.
Ja, also, nee, Sorge, dass es nicht abwechslungsreich wird, hatte ich nie, weil es gibt genug Western als Vorlage, es gibt genug Settings in Western und wir haben immer coole Ideen eigentlich, um vielleicht auch mal ein langweiliges Setting cool zu machen. Und nee, also.
Und ihr seid jetzt ja gar nicht nur im Sand. Also
nee,
ja,
gar nicht. Nee, wir haben ja wirklich alles genutzt, was ging irgendwie, bis auf Schnee. Schnee haben wir jetzt nicht direkt, aber ja.
Stimmt, Schnee war halt in Shadow Tactics, ja.
Genau.
Aber hätte ich jetzt beim Western auch nicht erwartet, dass es da anfängt zu schneien.
Das ist so ein bisschen also untypisch für einen Western. Ja. Also jetzt durch Tarantino, der hat ja den Hateful Eight, der ist das ja stimmt. Nur im Schnee.
Ja.
Ich glaube, Django war ja auch zum Teil im Schnee im Winter dann. Wir hätten auch gerne ein Schneelevel gemacht, aber es hat sich dann einfach nicht mehr ergeben. Es hat nicht mehr gepasst und auch zeittechnisch war es nicht mehr machbar dann leider.
Ja. Nee, aber es hattet ihr in Shadow Tactics auch schon.
Ja, genau. Ja.
Dass ihr Schnee könnt, wissen wir
ja. Ja, Schnee können. Ja. Nee, aber sonst. Also wir haben uns alle austoben können, das hat immer Spaß gemacht. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel manchmal austoben, weil es doch, es ist sehr, sehr settingreich und sehr komplex dadurch auch.
Ja. Eben, wie behält man denn da die Kontrolle? Also in deiner Position jetzt? Musst du dann manchmal die Leute eher bremsen oder dich selber, dass man sagt, oh, das wäre doch jetzt noch cool und das wäre noch cool. Also wie hältst du da den Deckel drauf? Dass man will ja nicht, die Kreativität will man ja nicht unterbinden, gerade in deiner Position natürlich nicht. Aber irgendwann musst du dann vielleicht ja auch sagen, hey, schaffen ist gut
nicht, so. Ja. Ja, meistens sagt die Planung halt einfach dann, nee Leute, wir schaffen es halt nicht, wenn alle in roten Zahlen sind und also Überstunden machen müssen, dann weiß man, okay.
Also nicht finanziell, sondern vom Zeitkonto.
Ja, vom Zeitkonto, genau. Dann weiß man halt irgendwann, ja, vielleicht sollten wir halt jetzt das Super-Raketen-Hyper-Level nicht mehr machen. Also es ist schade oft. Also wir mussten auch Dinge streichen, die wir eigentlich gern drin gehabt hätten. Wir haben viele Sachen, die schon in einem gewissen Stadium waren, wieder komplett rausgenommen und dafür andere Sachen eingebaut, die einfacher waren, nur um Zeit zu sparen, was schade ist.
Aber das gehört dazu.
Das gehört dazu leider. Es gibt bei uns auch dann immer die große Enttäuschung, wenn Dinge nicht reinkommen, weil sich jeder darauf gefreut hat, das zu machen. Aber also ja, man muss halt leider manchmal einfach Nein sagen, aber bei uns ist jeder einigermaßen einsichtig und jeder möchte das Projekt gerne überstehen und überleben. Deswegen weiß jeder, okay, ist schon in Ordnung, dass wir es gestrichen haben, jetzt bin ich halt mal traurig, aber passt schon. Dann macht die Bianca wieder ein paar Kekse oder macht Eis und dann ist alles gut.
Genau, ich soll dich irgendwie auf Kekse ansprechen. Jetzt hast du es selber schon Kekse
gemacht. Ja, das ist, glaube ich, also ein Versuch, Leute motiviert zu halten. Also ich habe ein paar Intoleranzen. Ich kann keine Milch zum Beispiel trinken.
Ich auch nicht.
Und so.
Ich bekomme einen
Club. Ja, das ist immer sehr schön. Und ich esse aber super gern Eis.
Also das ist echt schwierig.
Es ist super schwierig.
Immer nur so B ist halt auch langweilig.
Ja, eben. Ich will halt auch irgendwann geile Schokoladeneis essen einfach. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, mir eine Eismaschine schenken zu lassen zum Geburtstag. Und seitdem steht die hier im Büro und ich mache Eis.
Perfekt. Ich muss öfter kommen.
Ja, du hast jetzt Pech gehabt, leider.
Ja, warum gibt es kein Eis? Ich bin empört.
Tut mir leid, komm, mach mal, ich mach dann jetzt. Und ja, also im Sommer mache ich es fast jeden Tag oder wenn halt die Muse gerade da ist.
Cool.
Das motiviert, ich glaube, das mache ich jetzt schon seit Tinker, wenn ich mich recht erinnere.
Mhm.
Und
milchfreies, leckeres
genau,
Eis.
Genau, milchfrei. Also manchmal ist es milchhaltig, weil wir haben auch so ein witziges Ding, dass jeden Tag mittlerweile jemand anders eine Zutat mitbringen darf und ich mache das dann zu Eis. Und wir hatten auch schon sehr verrückte Sachen wie Senfeis. Kann ich nicht empfehlen, war nicht lecker.
Es erinnert mich an meine Feta Macchiato-Geschichte. Als ich herausgefunden habe, dass ich keine Milch vertrage, habe ich gedacht, ja, dann gucke ich halt mal rum. Und es war irgendwie Kuhmilch, ging nicht, aber Ziegenmilch wäre wohl gegangen. Schafsmilch wäre wohl, geht wohl. Ja. Mhm. Da ist irgendwie weniger Laktose, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, cool, dann mache ich einen Latte Macchiato mit Schafsmilch. Und dann habe ich einen Schluck genommen, dachte, ey, von der Konsistenz voll gut. Und dann kommt so dieser Stallgeschmack. Oh nein. Und dann habe ich es Feta Macchiato getauft. Seitdem kriege ich den Geschmack nicht mehr raus. Dann bin ich auf Espresso umgestiegen.
Ja, Ziegenmilch ist so schwierig. Also man muss sich krass dran gewöhnen. Mhm. Ziegenkäse, finde ich, geht, aber man schmeckt auch so ein bisschen das Fell von der Ziege. Ich
voll, ja.
Das ist echt, als ob man die Ziege lecken würde oder so. Mhm. Das ist echt widerlich.
Das heißt, damit motivierst du die...
bisschen, ja.
Also ich versuch's, wenn jemand traurig ist, dass seine Textur flöten gegangen ist oder so.
Ja, wenn irgendwas kaputt geht, dann ist es so, okay, ich gebe dir dafür jetzt halt einen Keks. Ist es in Ordnung? Und ich backe ja auch gerne. Und dann gibt es halt ab und zu mal ein paar Kekse. Mittlerweile bemale ich sie auch gerne. Das ist meine Texturen auf Kekse.
Also ist dein Plan B, wenn das mal alles floppt, dann...
dann werde ich Bäckerin. Ja, mach schöne Kekse und Eis noch. Ja,
genau. Mo hat vorhin gesprochen über eine gesunde Reibung oder eine Reibung zwischen Level Design und zwischen Grafik oder Art Department. Mhm. Vielleicht magst du da auch noch mal ein bisschen drüber reden. Also wo gibt's da Reibungspunkte und wo beflügelt die sich natürlich auch gegenseitig? Weil es ist ja eigentlich ein hausgemachter, ein vordefinierter Konflikt, der automatisch entsteht zwischen Level Designer und Design. Also Graphics.
Ja, meistens schon, ja. Also, das heißt meistens, also wir kabbeln uns immer wieder bei Diskussionen, aber es ist nie schlimm. Es hat diese Reiberei, wie du schon sagtest, oder auch der Mo. Es ist meistens, also Game Design, unsere Game Designer sind sehr, sehr kreative Köpfe und denken sich sehr, sehr schöne Sachen aus. Aber die Umsetzung ist dann manchmal ein bisschen fragwürdig. Also es ist dann so, ja, das passt schon, das schaut schon okay aus. Mhm. Und dann kommen wir halt ran und wir schlagen uns irgendwie die Köpfe dann ein und überlegen, wie wir das jetzt wirklich gut darstellen können. Und
weil eure Aufgabe ist es dann halt, das Ganze zu visualisieren.
Unsere Aufgabe ist es, dass es gut ausschaut. Und wenn die sich halt dann irgendwelche Objekte oder Instrumente ausdenken, die gar nicht funktionieren, dann ist es für uns natürlich schwierig. Und dann kommt es zu Kabeleien. Teilweise eben auch, wie ein Level aufgebaut ist. Zum Beispiel ST, beste Beispiele damals waren das. Es gab überall Türen, überall. Und auch da, wo sie keinen Sinn gemacht haben. Also da war dann eine Tür vor einem Zaun oder stand ein Busch vor einer Tür. Und diese Türen waren alle nicht benutzbar einfach. Mhm. Und dann kommt man halt in die Bredouille, mit denen drüber zu diskutieren, wie denn eine Tür funktioniert, weil sie so scheinbar nicht wissen.
Weil ihr müsst es halt visualisieren. Also die sehen halt nur, da läuft eine Wache lang, da kann ich in Deckung gehen, da stelle ich jetzt einen Block hin. Und was dieser Block dann bedeutet, das ist dann eure Aufgabe.
Ja, genau.
Und dann müsst ihr aber auch was im Kontext sinnig. Man kann ja nicht überall irgendwie dann Holzkisten hinstellen, oder?
Ja, also momentan sind es entweder Kisten oder Wägen, die überall stehen. Also wir haben Wägen an irgendwelchen Kutschen an Hauswänden stehen, die da niemals hinkommen könnten, weil da kein Pferd durchpasst und wie auch immer diese Kutsche da hingekommen ist. Aber okay, sie steht da jetzt halt.
Wenn ihr euch was anderes überlegt, ist aber wieder ein Arbeitsaufwand. Wenn ihr da jetzt sagt, da muss jetzt irgendwie ein Marktstand oder so hin, dann muss es ja auch modelliert werden.
Ja. Also zum Glück haben wir einen Marktstand beispielsweise, aber ja, es gibt eben Felder, da muss man extra ein Objekt für machen, was dann wieder Aufwand bedeutet. Wir schaffen es meistens irgendwie aus Objekten, die wir haben, was zusammen zu basteln. Irgendwie jetzt einen Kistenhaufen, ganz, ganz simpel. Der Dorian, unser Level-Dekorierer, und auch der Lukas, die machen es beide. Die sind da sehr kreativ auch. Die denken sich gute Dinge aus, die da stehen können, anstatt überall Kutschen zu stehen zu haben. Aber manchmal ist es schon schwierig, dann wirklich was Logisches dafür zu finden, was jetzt Game Design dahingestellt hat. Weil, wie du sagst, sie sehen halt nur ihre Funktionen. Die sehen nur, oh, die Wache läuft da durch und der Cooper macht jetzt das und das und stellt jetzt hier eine Box hin. Ach, Art wird da schon irgendwas wissen, was da hin muss. Und das Nächste ist, also,
das ist... Und eure Aufgabe ist dann, das sinnig zu machen. Und andersrum, wenn ihr dann sagt, das gehört da nicht hin, das schmeiße ich jetzt weg, dann kann es halt auch wieder sein, dass die Wache einen zu früh sieht oder so.
Ganz genau.
Dann steht da die Reibung daraus.
Ja. Wir dürfen es halt da nicht wegschmeißen, wir müssen halt dann irgendwas dahinstellen. Mhm. Aber wir haben zum Glück mittlerweile einen Weg gefunden, dann doch miteinander zu arbeiten und einen Weg zu finden, da Kompromiss auch oft einzugehen, sodass dann auch Game Design oft sagt, ja, okay, stellen wir die Kiste halt woanders hin. Mhm. Und dann macht es wieder Sinn, was man da hinstellen kann. Also wir haben mittlerweile unsere Wege, uns nicht mehr die Köpfe einzuschlagen.
Aber ich meine, wenn man jetzt Shadow Tactics anschaut, das fällt einem ja beim Spielen überhaupt nicht auf. Also von daher scheint er einen guten Weg gefunden zu haben,
dass
ihr euch da gegenseitig befruchtet.
Ja. Also wir haben ja auch immer wieder Meetings und gehen über die Level. Und auch wenn jetzt Game Design die quasi die ersten Versionen der Levels macht, dann werden wir schon mit involviert und dann schauen wir einmal drüber, macht das alles ungefähr Sinn? Mhm. ist es okay, so wie es platziert ist, und dann können wir auch nochmal ein Veto einlegen und dann gleich frühzeitig eingreifen und sagen, nee, das ist jetzt vom Layout aber totaler Quatsch, was du da gemacht hast. So würde keine Stadt funktionieren.
Oder eine Villa, also wenn wir jetzt irgendwie... Villa,
genau.
Da bei Mugen zum Beispiel jetzt, wenn ich daran mal denke, wie diese Anlage von ihm aussieht. Also der...
Du meinst bei Shadow Tactics, der... Wie hieß der jetzt?
Diese Teezeremonie.
Der Yabu. Lord Yabu war das ja.
Genau, diese Teezeremonie meine ich jetzt, ja. Warum ist da jetzt so ein Gong im Garten und Dings und solches? Also so, das stelle ich mir jetzt gerade vor, dass da die Diskussion war, warum hat dieses Anwesen, warum ist es da so ein kleiner Außen, warum ist da das und hier und warum stehen da vorne nochmal Wachen und so. Also so Diskussionen gibt es dann, oder?
Ganz genau, ja. Das ist genau das Ding. Und wir schaffen es zum Glück meistens irgendwie zusammenzuarbeiten, dann die Kompromisse zu finden, wie gesagt. Ja. Manchmal wird es ein bisschen lauter, manchmal ist es schnell geklärt, aber... Wir kriegen es hin mittlerweile.
Ja. Aber so, das ist schon der, da gibt es die meiste Reibung wahrscheinlich, weil da die Zusammenarbeit ja sehr eng ist, oder? Also bei den anderen Departments sehe ich da jetzt die Gefahr nicht so groß. Also mit der Programmierung werdet ihr ja wahrscheinlich nicht groß irgendwie Reibung haben.
Ich glaube, da hat eher der Flo ab und zu mal Reibung, weil Code auch sehr funktional denkt und dann, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber die machen es halt sehr funktional, damit halt Hauptsache ihr Code funktioniert und Hauptsache da läuft jetzt halt die Wache durch oder Hauptsache die Kiste fällt da jetzt runter, aber wie das jetzt ausschaut, das kümmert die halt auch nicht, aber es kann halt schon mal vorkommen, dass es halt dann so dummy ausschaut, dass dann der Flo, mit dem sich jeder ein bisschen reiben muss, dass es umgeschrieben werden muss und damit er halt dann seine coolen Effekte auch reinmachen kann oder dass Jammers richtig gut animieren kann, wenn zum Beispiel jetzt eine Wache eine Kiste tragen muss. Und momentan stecken die Kisten alle noch in den Wachen drin und in den NPCs. Das ist natürlich nicht richtig. Ja. Und dann muss man wieder zu Code, weil Code denkt sich halt, passt schon, Kiste im Arm, alles gut. Mhm. Und wir denken uns, Kiste im Garten? Nee, vielleicht nicht. Und dann gibt es da diese Reibereien so ein bisschen. Aber kriegen wir auch meistens geklärt.
Aber so Sachen, das denkt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon mit. Also wenn da ein Hindernis ist und ihr baut dann einen Marktstand, wo man durchgucken kann, sowas wisst ihr inzwischen wahrscheinlich auch schon, weil ihr halt... auch die Erfahrung jetzt schon mitbringt, dass da halt irgendwas Sichtschutzmäßiges auch drin sein muss, oder? Genau. Dass da jetzt nicht immer eine Glasscheibe als Hindernis
steht. Ja, auf jeden Fall hat man da viel mitgenommen von ST. Also die Expertise von damals ist wirklich Gold wert jetzt. Man hat viel gelernt, auch die ganze Readability von den Levels, dass die halt super wichtig ist, dass du die Guards alle gut erkennen kannst. Also muss das Licht so und so eingestellt sein. Mhm. Wir haben viele Tricks mittlerweile, wie man die Sichtbarkeit von vielen Dingen halt erhöhen kann. Ja. Kontraste müssen gut sein. Also das sind viele Dinge, die wir mitgenommen und das ist sehr wertvoll.
Wie ist es mit der, ihr habt ja deutlich nochmal eine Schippe draufgelegt, was die Grafik angeht, also auch gerade die ganzen Details, der Grafikstil ist ein bisschen realistischer als noch bei Shadow Tactics. Weil du gerade die Readability angesprochen hast, also die Lesbarkeit für die Spieler und Spielerinnen. Ist das ein Problem, weil ihr jetzt ja quasi so viel mehr macht, da eine Übersicht zu behalten? Ist das dann auch eher Level-Design-Problematik oder eher eures? Also ist es eure Aufgabe, dafür zu sorgen?
Ist auf jeden Fall ein bisschen beides trotzdem. Also die Grafik und der Sprung, also der Detailreichtum in den Texturen zum Beispiel, auch in Terrain und die ganzen Kleinigkeiten. Allein
schon von der Masse der Objekte.
Ja, genau. Also haben wir viel, viel mehr Sachen jetzt rumstehen. Viele kleine Objekte wie Schaufeln, Kisten etc., viel mehr als in Shadow Tactics. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, weil der Spieler nicht mehr ganz genau sieht, wo er jetzt vielleicht langlaufen muss oder was er jetzt benutzen kann zum Beispiel auch. Also wir hoffen momentan, dass es kein großes Problem wird. Mhm. Wir werden es in Tests nochmal genauer rausfinden und dann nochmal ein bisschen anpassen müssen wahrscheinlich. Also wir müssen da auf jeden Fall viel drüber schauen und viel gucken. Und deswegen sind dann auch Kontraste so wichtig und auch, dass das Licht gut ist und dass die Schatten nicht zu dunkel sind. Ja. Dass man eben nicht alles in einer Braunfarbe zum Beispiel texturiert, weil dann erkennt man halt auch die einzelnen Kisten, also man blickt ja halt nicht mehr, sondern man braucht auch dann farbliche Akzente da drin. Wir versuchen immer sehr viele Landmarks zu setzen, damit der Spieler sich irgendwie in der Map noch auskennen kann.
Also wieder erkennbare Sachen.
Genau, ja, zum Beispiel...
Dass du einfach weißt, da ist der Wasserturm.
Genau, oder der sowas. Rote Wasserturm oder sowas. Der steht jetzt da links in der Map und dann weiß ich genau, ach ja, da war das beim roten Wasserturm. Genau, also wir müssen da sehr viel drauf achten, dass Readability gut bleibt. Und der Stil momentan, der macht schon einiges schwerer, aber man findet immer wieder Wege, um da irgendwie dann was hinzukriegen, damit der Spieler sich doch noch auskennt.
Träumst du manchmal schon von der Westernwelt?
Ja, ich träume sehr viel davon. Also ich träume eher von Arbeitsabläufen, die nicht funktionieren, oder von Unwraps sehr viel, weil Unwraps ist, mag ich nicht so.
Was ist Unwraps?
Also die Haut von einem Objekt abziehen sozusagen, damit man die 2D-Projektion des 3D-Objekts hat, um das zu
machen. Sieht dann immer so wie so ein gehäuteter Tierkadaver aus.
Ja, manchmal schon, ja. Und davon träume ich oft. Ja.
Das war unsere zweite Folge. Das Gespräch mit Bianca habe ich am 27. Februar 2019 aufgenommen. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Bianca. Vielen lieben Dank an alle Mimimis, an THQ und an alle Beteiligten für diese Möglichkeit, so einen Blick hinter die Kulissen werfen zu dürfen hier für den Podcast. Ich habe viele weitere Leute interviewt, zum Beispiel mit Moritz Wagner, der Design Director, der wird euch dann erzählen, wie das alles mit dem Level Design funktioniert. Ich habe Cem getroffen, den Animation Director, der ein bisschen mehr in die Motion Capture Thematik einsteigt. Dann habe ich natürlich auch die Mimimis auf der Gamescom letztes Jahr getroffen, da nochmal kurz ein Statement eingeholt und geguckt, wie die Entwicklung da vorangeschritten ist. Ganz spannend fand ich auch das Interview mit dem externen Musikproduzenten, dessen Musik ihr hier auch schon immer zwischendurch mal wieder gehört habt, der Filippo. Der ist der Music Lead und wie das alles funktioniert, als Externer für das Studio zu arbeiten, auch eine ganz tolle Folge. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an diesem neuen Format, wie ich es hatte jetzt bei der Produktion und bei den Treffen mit den Mimimis. Gebt mir doch gerne Feedback, wie euch das gefallen hat, wie der erste Eindruck ist, was ihr euch vielleicht noch wünscht, auf was ich noch ein bisschen achten kann. Ich bin jetzt noch weiter fleißig am Schneiden der Folgen und werde die jetzt in unregelmäßigen Abständen veröffentlichen, so dass wir einen Weg zum Release hin quasi jetzt noch begleiten können, bis es dann im Sommer 2020 endlich losgehen kann mit dem Spielen von Desperados 3. Feedback wie immer bei uns auf dem Discord, und wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr kennt das: patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Solche Formate machen sich nicht von alleine, wir sind wie gesagt komplett werbefrei, wir sind komplett nur durch Crowdfunding finanziert, wir haben keine Publisher-Deals, wir haben kein Geld, was wir von externen Studios oder Firmen annehmen, also von daher alles über Crowdfunding. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und uns dort unterstützt, damit wir weiterhin Reviews und Reportagen wie diese für euch machen können. Vielen lieben Dank.